Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn einer gleichzeitig ein langhaariger Hippie ist und Star-Diplomat im Auswärtigen Dienst, Jurist und Jazzmusiker, ehemals Pressesprecher eines Außenministers namens Joschka Fischer, zuletzt deutscher Botschafter in Indien, dann klingt das nach einem Leben, das sich zu erzählen lohnt. Wir müssen aber noch warten auf Walter Lindners Autobiografie und begnügen uns bis dahin mit seinem neuen Sachbuch. Das trägt den nicht ganz so kurzen Titel »Der alte Westen und der neue Süden, was wir von Indien lernen sollten, bevor es zu spät ist«, Herr Lindner. Na, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie durften ja erst am Ende Ihrer Karriere als Botschafter nach Indien, nennen Indien aber Ihre Heimat. Wann hat denn diese Heimatliebe angefangen?
Im Grunde vor 50 Jahren, als in den 70er Jahren ein großer Hype einsetzte, jedenfalls unter den, wie Sie sagen, Hippie-Jugend nach Osten zu reisen. Das war einerseits die Faszination der Mystik, dann das Land der aufgehenden Sonne war für uns immer ein Ort, wo wir hin mussten, um vielleicht Lebensweisheit zu tanken und etwas von dem westlichen Konsum und so weiter hinter uns zu lassen. War sehr idealisiert, aber das war jedenfalls ein Teil der Bewegung des Hippie-Trails, der dann über Land, über Monate bis nach Indien ging. Und das haben viele gemacht und manche sind hängen geblieben dort, manche sind dann in der Tat zu, oder einige wenige vielleicht in den diplomatischen Dienst gekommen.
Mhm. Bei mir war das so. Also wilde Partys in Goa und gleichzeitig diplomatischer Dienst, das hat sich vertragen?
Naja, ich meine, die wilden Partys in Goa, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, erst ein neueres Phänomen. Damals ging es wirklich um, da ging es um die Ashrams und da ging es um Meditation und um die Weisheit des Ostens aufzusaugen. Und die Goa-Geschichte, die kam dann später. Natürlich haben wir auch am Lagerfeuer da gesessen und George Harrison auf der Gitarre gespielt. Aber das war eben nur ein Begleiteffekt. Wichtiger, viel wichtiger war sich das Einlassen auf dieses Land, auf dieses unheimlich komplexe Land. Und das hat eigentlich über Jahrzehnte angehalten und hat mich während meiner ganzen Diplomatenzeit auch immer weiterhin beschäftigt. Ich wollte da unbedingt nochmal zurück und länger bleiben. Und am Schluss war ich dreieinhalb Jahre alt.
Viele westliche Staaten, das kritisieren Sie in Ihrem Buch, begegnen Indien nicht auf Augenhöhe. Was genau stört Sie da?
Ja, es ist so, dass natürlich, also wenn man es erst aus dem Westen guckt oder aus Europa guckt, dann gibt es einen großen Eurozentralismus. Das heißt, wir gucken auf die Welt und sehen und denken, Europa ist im Zentrum. Aber das ist es nicht. Wenn Sie sehen, in 20 Jahren haben wir vielleicht 15% westliche Länder und der Rest ist der globale Süden. Das heißt, unser Blick ist sehr verengt und sehr konzentriert auf uns. Und dann gehen wir natürlich mit einer gewissen Monstranz durch die Welt, indem wir sagen, unsere Werte, unsere Geschichte, unsere Politikauffassung und so weiter, die sollen dominieren. Aber in vielen Ländern der Dritten Welt oder des globalen Südens wird das nicht so gesehen. Und deswegen eben auch ein Plädoyer für einen Umgang auf Augenhöhe und auf Respekt. Denn vieles von dem, was wir als Kolonialmächte dort hinterlassen haben, ist Ursache für Unbill von heutzutage. Also deswegen kein Grund für westliche Arroganz und Überheblichkeit.
Die Frage ist nur, was für eine Art von Augenhöhe soll das sein? Indien ist zwar wichtig als bevölkerungsreichstes Land der Erde, als wählerstärkste Demokratie, aber, und ich kann nicht sagen, ich war auch schon zweimal da, kaum ein Land wirkt ja so fremd auf uns Europäer wie Indien. Sitten und Gebräuche, Essen und Hygiene, Musik und Mode. Verlangen Sie da nicht zu viel von uns, wenn Sie sagen, wir müssten dringend unser Indien-Bild ändern?
Ja, ich gebe zu, Indien ist ein sperriges Land. Es ist nicht so, also als ich in Indien war und sagte, wurde gefragt, wo bist du auf Posten? Dann sage ich, ja, ich bin in Indien. Dann sagten die Leute, oh wow, Indien, nicht wow, yes, Indien und so weiter, so als Euphorie oder auch nicht schrecklich, sondern Respekt, weil dieser ist ja ein Kontinent, komplex ist und sperrig ist. Und sich erst erschließt nach einiger Zeit. Wenn Sie da hingehen, ist wie eine Rose, dann müssen Sie an den Dornen vorbeigehen, bis Sie zu den Blüten kommen. Und Indien ist auch, da haben Sie die Armut und das Kastenwesen, dann haben Sie die Menschenmassen überall und dann haben Sie die Hitze. All das natürlich, selbstverständlich. Aber Sie haben auch ein fantastisches Indien, das auf der anderen Seite wartet und das wie kein zweites eigentlich letztlich auf der Welt ist. Und einfach das Bewusstsein zu haben, es gibt da diesen Kontinent, das größte Land der Erde, jeder fünfte Mensch auf der Erde ist Inder. Das tut uns, glaube ich, gut, das auch immer wieder mal ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Denn es ist nicht bloß ein Land, in dem man sozusagen zur Meditation hinfährt.
Nee, nee. Keine Frage, aber zur Augenhöhe gehört doch auch, dass man einen Partner findet auf der anderen Seite, den man dann in die Augen gucken kann auf gleicher Höhe, der zumindest die Weltsicht, die man selbst hat, teilt. Und bei vielen politischen Themen hat die indische Regierung doch eine komplett andere Sicht, zum Beispiel was den Krieg in der Russlands gegen die Ukraine angeht.
Naja, aber da geht schon los mit dieser Feststellung letztlich, dass wir erwarten, dass jeder so denkt wie oder dass das teilt, was wir so sehen. Nein, es gibt viele andere Blickwinkel auf Themen auf dieser Welt, die eben bestimmt sind von der Region, wo diese Staaten liegen und von der Geschichte, von der Kolonialgeschichte. Das heißt, wenn die Inder auf den Ukraine-Konflikt anders blicken, dann ist es, weil das ist für die regional viel weiter weg. Das ist für sie ein europäischer Krieg. Das ist für sie etwas, wo sie sagen, da kommt der Westen mit einer gewissen Doppelstandard daher, denn immer dann, wenn es irgendwo brennt in der Nähe von Europa, dann soll sich Indien interessieren. Aber umgekehrt, wenn etwas um Indien herum passiert, dann ist es nicht Aufgabe des Westens, sich einzumischen. Also deswegen meine ich, eine gewisse eine Augenhöhe heißt auch, sich in die Schuhe des anderen auch zu versetzen, ja, und nicht bloß mit einer Erwartungshaltung zu
kommen. Was meinen Sie mit dem Untertitel Ihres Buches? Was wir von Indien lernen sollten, bevor es zu spät ist? Was könnte denn zu spät sein?
Ja, eins ist sozusagen, die Welt auch mit größeren Augen zu sehen. Die Inder sind fast in jedem Land, 191 Länder gibt es, und fast in jedem Land sind die Inder vertreten. Die Diaspora ist riesig. Das heißt, sie haben schon einen Influx und einen Input von Weltsichtweisen, die viel, viel größer sind, als wir Deutsche haben. Dann die Digitalisierung, die ist dort wesentlich fortschrittlicher, als es bei uns ist, selbst auf dem Land. Das Wirtschaftswachstum, das größte Wirtschaftswachstum der Welt, Innovationsfreude, Improvisationsfreude, dann die Wettkampfsituation, weil es so viele Menschen gibt, dass man immer versucht, besser zu sein als die anderen. Unternehmergeist, Widerstandsfähigkeit, Flexibilität, die Buntheit, die Farben, wenn Sie rausgucken, bei uns haben Sie vieles grau, dort ist es eben bunt, obwohl die Leute viel ärmer sind. Spiritualität, die Körperbewusstsein, gesundes Essen, Fleisch. Also es gibt vieles, was man sozusagen da sehen kann, wo wir was dazulernen können. Umgekehrt natürlich auch auf indischer Seite. Gucken Sie, was bei uns bei Technologie und bei anderen Punkten Stringenz vorherrscht. Ja, aber das ist eben keine Einbahnstraße, sondern wir könnten eine Menge lernen, bevor es zu spät ist, weil sonst Russland wartet, China wartet, andere springen in diese Kerbe rein, wenn Europa sich sozusagen nicht mehr interessiert für die Region.
Ex-Botschafter Walter Lindner, herzlichen Dank über sein neues Buch Der alte Westen und der neue Süden im Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, Herr Kokos.